Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Ja, ich möchte heute nochmal über das Thema Vision sprechen, aber gleichzeitig natürlich auch über das Koan 106 von Katoshu. Das behandelt Jürnbos Erleuchtungsvers. Jürnbo ist Engo, für alle, die die englische Übersetzung haben von Bijen-Junia-Schrift von der smaragdenen Felswand, ja. Also Engo, der hat diese ganze Sammlung einmal zusammengetragen beziehungsweise kommentiert. Setsho, der ungefähr 200 Jahre vorher gelesen hat, der hatte so 100 Koans und Geschichten schon versammelt. Aber Engo hat daraus erst das gemacht, was wir jetzt haben als Niederschrift der smaragdenen Felswand. Und es ist der reine Zufall, dass wir das heute noch haben, weil ein Dharma-Nachfolger von Jianwu, nachdem er gesehen hat, mit welcher Rasanz sich diese Schrift in China verbreitet hat und wie viel Freude sie den Menschen einfach als dichterisches und poetisches Werk gewährt hat. Da hat der gedacht, ja, also Dawei Zonggao, der hat dann gedacht, Mensch, das war eine Schrift, die war zum Geistestraining entwickelt worden. Und die Leute haben jetzt angefangen, daraus Textsammlungen zu machen und so weiter. Und der eigentliche Zweck, nämlich den Buddha-Geist zu trainieren, der bleibt da restlos auf der Strecke. Und deshalb hat er sämtliche Exemplare, derer er habhaft werden konnte, vom Bienlu, die hat er eingesammelt, einschließlich der Druckstöcke. Und alles verbrannt, damit dieser Hype da mal aufhört, den diese Schrift ausgelöst hat. Zum Glück, irgendjemand hat also ein paar Exemplare versteckt, ja, haben die dann doch überlebt und sind eben auch bis zu uns gekommen. Und ja, Jianwu ist einer der großen Vorfahren aller Rinzai-Zen-Meister. Alle heute lebenden Rinzai-Zen-Meister haben Jianwu als Ahnherr sozusagen. Und ich finde es wunderbar zu wissen, dass seine Kraft auch unsere Kraft ist und dass wir daran andocken können. Ja, und nun heißt es also im Fall 106 des Katoshus, Erleuchtungsvers von Jianwu oder Engo, ja. In seinem Erleuchtungsvers schrieb Jianwu Kejin, der Duft des goldentigen Räuchergefäßes verliert sich in den Brokatvorhängen. Inmitten von Flöten und Liedern bin ich über Wiesen nach Hause geführt worden. Betrunken von der zutiefst empfundenen Veredelung der Jugend soll allein die Geliebte erfahren. Ja, Bevor ich auf den Vers noch mehr eingehen will, ganz kurz noch zu Yuan Wu. Er stammte aus einer konfuzianischen Gelehrtenfamilie. Trotzdem hat er sich nicht dem Konfuzianismus verschrieben, sondern er suchte was anderes und ist da erstmal auf den Buddhismus gestoßen und hat dann die buddhistischen Lehren und das buddhistische Denken studiert, bis er schließlich schwer krank wurde und er die Hoffnung aufgegeben hatte, das Problem des Samsara durch Studium beherrschen der Lehren lösen zu können. Es war ihm klar, das wird jetzt nichts mehr. Und da begann er mit der Zen-Praxis. Und im Zuge seiner Zen-Praxis hat er sich auf eine lange Pilgerreise begeben zu den unterschiedlichsten chinesischen Zen-Meistern seiner Zeit und hat denen von seinen Einsichten berichtet und so. Und die meisten waren angetan von seinem sprühenden Geist und von seinen Einsichten und billigten sozusagen sein Verständnis der Lehre des Buddha. Ja. Nur einer tat es nicht. Feiern, der Gründer der fünften Zen-Schule in China. Zudem kam er und Feiern hat ihn zurückgewiesen. Naja, und dann ist er bei dem erstmal gewesen. Aber er war grummelig, wütend und schlussendlich ist er in einem Wutanfall weggegangen. Und während er ging, rief Feiern ihn noch so im weiten Abhauen nach: Denk an mich, wenn du an Fieber leidest. Und bald darauf ist dann Yuan Wu krank geworden, war an einem Berg angekommen. Und als er dann starkes Fieber kriegte, hat er gedacht, naja, ist jetzt ein Wink des Schicksals, ich gehe mal zurück. Und da ist er zu Feiern zurückgegangen und hat so lange da studiert, bis er dessen Lehre übernommen hatte. Ja. Und ja, was mich an dieser, also so ungefähr bis seinem 40. Lebensjahr oder so, hat er da im Tempel und so gelebt bei Lehrern. Ja. Und dieses Erleuchtungsgedicht, das berührt mich in verschiedener Hinsicht. Erstmal dieses Bild, da ist dieses riesige goldentige Räuchergefäß, ja, und da sind so Enten drumherum gruppiert. Und man kann davon ausgehen, da wurden richtig dicke Räucherstäbchen eingesteckt, so wie wir das bei den großen japanischen Tempeln kennen. Todaiji und so weiter, wo die Menschen wirklich massiv da Räucherstäbchen reintun können. Und ja, so ein großes Räuchergefäß, das hat er betrachtet und gesehen, wie der aufsteigende Rauch sich in den Brokatvorhängen am Kopfende des Tempels verbreitet haben, bis sie verschwanden. Und das war für ihn so ergreifend, zu sehen, wie da Existenz und Nicht-Existenz so ganz auf engem Raum zusammenkommen. wie die Erscheinungen von denen und wie sie aufgenommen werden von etwas ganz anderem, nämlich dieser Brokatwand. Also, Show in Hand, Hand in Show. Das hat er da leibhaftig gesehen. Ja? Das hat ihn so ergriffen, dass er, wie würden Leute sagen, er war stoned. Ja? Richtig stoned. Und dann, er musste nach Hause gebracht werden. Er hat vielleicht auch noch ein bisschen dazu getan, einige Sacke, Schlucke und so weiter. Aber er beschreibt, wie dieses Erweckungserlebnis ihn ergriffen hat, wie Flötenmusik und Lieder und die klangen auch um ihn herum. Und er wurde über die Wiesen nach Hause geführt oder getragen, wie auch immer, nach Hause und dort angekommen, schreibt er von der zutiefst empfundenen Veredelung der Jugend soll allein die Geliebte erfahren. Also, er ist voll mit Emotionen, voll mit Gefühlserleben. Etwas, was wir bei anderen Zen-Meistern können wir suchen bis zum geht nicht mehr. Aber er quillt davon regelrecht über. Und er ist auch erinnert an seine ersten Aufregung der Jugendzeit, seine ersten Beziehungen, selbst das räumt er hier ja ein, ja, dass er nicht so ein einsamer Hermit ist, der auf irgendeinem Peak da sitzt bis zum Gottesnimmerleinstag, sondern nein, das war ein Mensch, der mit Fleisch und Blut auch Beziehungen eingegangen. Und das gefällt mir auch an seinem Vers, dass er von der Bedeutung von Beziehungen spricht. Er ist kein isolierter, erleuchteter, nein. Er steht in einem Beziehungsgeflecht oder in einem Beziehungskontext. Ja, und er hat eine Geliebte. Das hört man von dem Zen-Meister meistens nicht. Also, da wird dann in irgendeinem Chor berichtet, Ziming kümmert sich um den Herd. Ja. Er besucht da eine Frau, von der Jiki irgendwie nicht wegkriegen kann, weil er eigentlich dran ist, einen Vortrag zu halten. Kommt aber nicht. Das ist eine seltene Ausnahme, dass das mal in einem Chor berichtet. Ansonsten, wir wissen ja, Frauen kommen wenig vor in dem Kurs, obwohl die wahrscheinlich eine große Rolle gespielt haben, nicht nur im Hintergrund, sondern überhaupt. Und eben ein geliebter Mensch, dem möchte er sein überquellendes Herz anvertrauen. Das ist nämlich äußerst empfindlich und empfindsam. Ja, und mich hat das sehr berührt, dieses Gedicht. Und ich sage das auch, weil meine klassische Vision, die ihr ja alle kennt, die ist also, hier ist Zen und hier ist Permakultur. Und wir verknüpfen das zum Segen der Menschen und der Entwicklung der Einzelnen und zum Segen der Natur und zum Segen von uns allen, indem wir beide alles miteinander verknüpft. Das ist ein großer Schatz, der hier schon entstanden ist. Das ist schon gelebte Utopie. Aber ich finde, wir stehen auch vor einem weiteren Schritt. Als der Roshi sich geweigert hat, weiter deutsche Zen-Anhänger zu Mönchen und Nonnen zu ordinieren, weil er keinen Tempel sah, den die sich zugehörig fühlen. Dann haben wir natürlich alle gedacht, oho, da muss jetzt mal schnell hier irgendwo ein Tempel gebaut werden in Deutschland. Der Roshi meinte aber natürlich nicht einen örtlichen Tempel oder so etwas. Nein, er meinte den geistigen Tempel. Mönche und Nonnen, die Ausstrahlungsbotschafter sind, die das, was sie erkannt haben, auch in die Welt bringen und da einen Knotenpunkt haben, einen Knotenpunkt in Indras Netz, ein Juwel, das sich versteht als Netzwerk mit anderen Juwelen. Warum? Und nicht als ein Teil, wo man sich mal trifft, um gemeinsam die Robe anzuhängen, an den Nagel und dann gemeinsam eine Tasse Tee zu trinken. Das war von ihm nicht intendiert. Er ist davon ausgegangen, dass das wirklich eine Stätte der Verbreitung des Dharma wird. Und natürlich stehen wir heute in einer anderen Situation als unsere Altvordern in Japan und China, weil wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, wenn es gut läuft, die vielfältig vernetzt ist. Ja? Und da müssen wir unseren Weg finden, wie wir selber Netzwerken mit uns hier und wie wir mit anderen zusammen Netzwerken. Eine Konsequenz, die ich geistig gezogen habe aus diesen Kriegen, die wir jetzt erleben, da Ukraine und Gaza-Krieg und so weiter, wo ich denke, wie kann das angehen, dass eine Politik Zustimmung findet, wo unschuldige Menschen zu Hunderttausenden abgeschlachtet werden? Man sagt, ja, das ist halt so jetzt. Bei den Feinden, da muss man das machen. Ukraine, über 1 Million Soldaten sind gefallen. Russland wahrscheinlich noch genau das Gegenteil. Und wir haben die Waffen dafür geliefert. Ich meine, wir natürlich nicht. Im Gegenteil. Aber wir haben es mit den Leuten zu tun, die gesagt haben, ja, mach mal. Und eine Konsequenz für mich ist daraus, wir müssen unseren inneren Zugang zu der Gesamtverknüpfung der Welt entwickeln und ins Bewusstsein heben. Was die anderen da machen, sich gegenseitig totschießen und hassen und sowas, das sind auch Seiten in uns selbst. Und die wollen mit befreit werden, wenn wir andere davon abhalten wollen, sich gegenseitig zu überwältigen und sich gegenseitig zu Tode konkurrieren. Wenn wir wirklich Mitgefühl und tiefes Verstehen in die Welt bringen wollen, dann kommen wir nicht umhin, die anderen als unseren Spiegel zu sehen. Wir spiegeln uns in den anderen. Die anderen, das sind nicht die, die verändert werden müssen. Wir, die wir uns in denen spiegeln, wir haben den Zugang zur Veränderung. Und ich habe darüber ja gestern schon kurz gesprochen. Viele von uns leben ja in Beziehungen. Und diese Beziehungen sind teils erfüllt, teils nicht erfüllt. Aber allein, dass wir in Beziehung sind, ist schon eine heilige Gnade. Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das hat ja seinen Sinn und hat seine Fügung. Und indem wir das wirklich ernst nehmen, uns in dem anderen zu spiegeln und die Anregung und auch die harten Anregungen vom anderen gemeinsam zu transformieren im Geiste des Mitgefühls und der Weisheit, das würde ein Buddha-Feld erzeugen mit unglaublicher Wirkung nach außen. Wenn wir also wirklich in der Welt was Positives bewirken wollen, dann lasst uns daran denken. Da sehe ich, dass unsere Sangha, die von außen betrachtet, ja häufig auch gesehen wird als eine Gruppe von herzlichen Menschen und offenen Menschen. Das ist sie ja auch. Die verdient es, dass wir uns auch Instrumente schaffen, mit denen wir untereinander dazu beitragen können, dass die Essenz des Buddhismus sich in uns entwickelt, dass wir immer mehr Bereiche in uns durch unsere Bewusstheit, unser Erwachen erreichen. Und der Buddha selber sprach ja von den spirituellen Freunden, den Kalyanamitra. Und er sagte, wenn du einen spirituellen Freund, wenn du ein spiritueller Freund, Kalyanamitra, für andere bist, dann werden diese das Licht aller Lehren des Buddha erlangen. Ihr könnt also sehen, was das für eine Bedeutung hat, ein spiritueller Freund zu sein. Und ich sehe hier verschiedene Menschen in unserer Sangha, die gerne spiritueller Freund für andere sind. Und in einer anderen Stelle wird gesagt, in zahllosen Inkarnationen waren wir in der ganzen Menschheitsgeschichte schon längst Kalyanamitra von jedem. Also, wir kennen uns damit aus. Wir haben es im Blut. So jedenfalls die übliche Theorie. Und daher können wir einander Kraft eines gesunden Geistes mit den Gefühlen betrachten, die wir für einen spirituellen Freund empfinden würden. Ja, im Mahaprajna Paramita Sutra Sastra aus dem 2. Jahrhundert im 14. Kapitel heißt es, alle Wesen erlangten den Geist des Gleichmuts, indem sie mit den Gefühlen aneinander dachten, die man zum Beispiel für seinen spirituellen Freund Kalyanamitra empfinden wird. Ihr seht, das reicht schon ein Aneinanderdenken, um sich gegenseitig energetisch zu erreichen. Ich mache sehr oft geführte Meditationen und in unserem letzten GFK-Kurs, da habe ich eine Meditation gemacht, die Menschen durch in der Fantasie durch eine Eis- und Schneelandschaft geführt hin zu einer Stelle, wo man Schnee mit den eigenen Händen in Wasser verwandeln konnte, in ein kleines Gefäß hineintun konnte. Und dieses Gefäß mit der Botschaft: Ich danke dir für deine Offenheit, versehen konnte. Indem wir diesen Gedanken in dieses Gefäß hineinnahmen, so war die Meditation. Haben wir nicht gemacht, waren alle erreicht worden. Am nächsten Tag hat eine Frau gesagt: Ich habe diese Meditation angewandt. Meine Mutter steht seit längerer Zeit vor einer OP und wir haben überhaupt gar keinen Kontakt mehr zueinander, was ich sehr bedauere. Aber in der Meditation habe ich ihr dieses Fläschchen mit dem Wasser, Dankbarkeit, Offenheit übergeben. Seitdem ruft es mich schon. Also, ich stelle sie zusammen. Ich will es aber mal erwähnen, wie weit unser Geist reichen kann, wenn wir von ihm Gebrauch machen. Wenn wir das ernst nehmen, was für einen Einfluss es hat, ob wir jemanden als Kalyana Mitra betrachten oder als Unhold. Es ist eine Entscheidung von uns. Und ihn als Kalyana Mitra zu betrachten, bedeutet, seinen Spiegel für uns zu nutzen, um uns selbst noch bewusster zu werden über das, was in uns ist. Denn wir sind alle Juwelen in Indras Netz. Die ganze Welt, der ganze Kosmos hängt miteinander zusammen. Und deshalb haben wir auch auf alles andere Einfluss und werden von allem anderen beeinflusst. Es ist sinnvoll, endlich dieses Netz sich bewusst zu machen und die Wunder des Lebens, die dann verbunden sind, uns zugänglich zu machen. Ja. Unsere Optik, unsere Perspektive, die entscheidet oft darüber, wie wir die Welt erleben. Und ich empfehle uns, uns so zu verhalten, so zu leben, dass wir mehr die Wunder auch des Beziehungslebens erleben können. Dass also dieser Turgenische Tempel auch ein Ausgangspunkt für spirituelle Freundschaften ist. Wir haben das schon in verschiedenen Gruppen, dass die Menschen zusammen in Urlaub fahren, und zusammen mit Kita oder zusammen kulturelle Veranstaltungen besuchen. Oder dass jemand einen bestimmten Personenkreis mehr so unter seinen Fittichen. Also wir sind gar nicht so weit davon entfernt, diese Struktur auch in einer mehr bewussten Weise zu etablieren. Kalyana Mitra Kreise oder Austausch treiben, vielleicht Sharing-Beziehung, wo wir wissen, oh Mann, ich habe jetzt gerade von meiner Freundin das und das gehört. Ich komme damit nicht so richtig klar. Kann ich mal mit dir darüber eine halbe Stunde sprechen? Das wäre ein Segen, wenn wir das sozusagen als Selbstverständlichkeit in unserer Sangha etablieren können. Dass wir uns so vertraut sind miteinander, dass wir das einfach machen. Und es würde das gesamte Energiepotenzial unserer Sangha nochmal tausendfach verstärken. Das ist eine Vision, von der ich euch heute berichten wollte, vor allem neben meinen anderen Visionen, die ihr ja kennt, ja, mit Gefühl und Weisheit werden die künftigen Werte, die die Menschheit führen und beeinflussen. Permakultur wird als mitfühlender Umgang mit der Natur seinen festen Platz in der Welt einnehmen, wird die Totschlage-Agrarindustrie ablösen und Zen, so klein auch die Gruppen sind, wird ein wichtiger Bestandteil des Geistes dieses Universums sein, wie es schon in der Vergangenheit war, so auch in Zukunft, weil wir den Buddha-Geist weiterfahren und weil wir entschlossen sind, das zu tun. Nein.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.